Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Nachhalt-Podcasts vom Nachhaltigkeitsbüro der HU. Heute wieder mit dem neuesten Vortrag aus unserer Ringvorlesungsreihe Der grüne Faden. Viel Spaß beim Zuhören!
Hallo? Schön, euch alle zu sehen. Ich hoffe, das ist auch okay, wenn ich euch duze. So alt bin ich auch noch nicht. Ich habe hier in Berlin meinen Master in Volkswirtschaftslehre gemacht, vor 5 Jahren. Und da bin ich auf eine Initiative gestoßen, auch eine Initiative, eine Studierendeninitiative, die kritischen WirtschaftswissenschaftlerInnen. Und die sind in einem Netzwerk von pluralen Ökonomen wieder engagiert, die wiederum auch ein internationales Netzwerk haben, die sich eine Kritik an dem, was man in einem normalen Volkswirtschaftsstudium lernt, also an Modellen, auch Wachstumsmodellen, die eben keine Begrenzung von natürlichen Ressourcen kennen, Modelle, die eigentlich nur nach Kosten-Nutzen-Analyse und nach Anreizstrukturen bewertet werden. Und dieses Studierendennetzwerk der pluralen Ökonomik setzt sich eben dafür ein, dass im VWL-Studium, aber auch im Grundteil von BWL und Soziologie, eben Sozialwissenschaften, andere Paradigmen, andere ökonomische Paradigmen, die mal Teil von so einer ökonomischen Ausbildung waren, wieder in die Universitäten zu bringen. Unter anderem ist da auch ökologische Ökonomik dabei, aber auch feministische, marxische Ökonomik, keynesianische Ökonomik. Und das ist so ein Teil meines Engagements bzw. meines Interesses und Hintergrunds. Und der andere ist, warum ich hier bin. Ich bin auch noch bei Democracy in Europe Movement aktiv. Manche von euch haben das vielleicht über Yannis Varoufakis schon mal kennengelernt. Das ist der ehemalige griechische Finanzminister, der sich damals gegen die Politik der Troika in der Eurokrise sehr stark und sehr medial präsent entgegengewandt hat, aber leider, muss man sagen, verloren hat. Und diese DiEM25, heißt es Democracy in Europe Movement, ist in ganz Europa vernetzt und versucht, so etwas zwischen ja, realistischen oder ein bisschen realpolitischeren Utopien zu entwickeln. Und eine davon ist dieser Green New Deal for Europe, auch in Anlehnung an dem, was es an Green New Deals sowohl in den USA als auch in UK aktuell gibt und diskutiert wird. Und meine Hintergrundfolie sind definitiv die globalen ökonomischen und politischen Verhältnisse. Fokussieren möchte ich mich aber zum einen auf die europäische Verteilungsfrage, wie ich das nenne, also welche Fliehkräfte gibt es. Ja, anfangen mit einem Zitat, wie das beliebt ist. Make no mistake, a new world order is emerging. The race for leadership has already begun. For the winners, the rewards are clear. Innovation and investment in clean energy technology will stimulate green growth. It will create jobs. It will bring greater energy independence and national security. Dieses Zitat stammt tatsächlich von Josef Ackermann, wer sich erinnert, der ehemaliger Vorsitzender der Deutschen Bank und das tatsächlich auch schon in Anführungsstrichen vor 10 Jahren. Also das ist die Betrachtungsweise, die in der Finanzwirtschaft nicht nur aktuell, sondern halt auch schon vor knapp zehn Jahren vorgeherrscht hat. Also ganz interessant, in welche Richtung da gedacht wird. Das werde ich auch immer wieder noch aufgreifen. Als kleine Anfangsgeschichte möchte ich aber nochmal in Spanien beginnen, 2011. Wie vielleicht einige unserer Generation war ich damals im Erasmus und bin dann nochmal zurückgekommen, weil es da gekracht hat. 2011 platzte in Spanien die Immobilienblase, aber und in Europa brach die Eurokrise über unterschiedliche Länder hinein. Und der Platz, der Puerta del Sol, also der zentrale Platz in Madrid, war für Monate lang besetzt von den Indignados bzw. Kings de M, also am 15. Mai. Und als ich da im September gab es immer noch massive Proteste gegen Zum einen die Arbeitslosigkeit, die aufkam gegen diese Krise und was es an sozialen Einschnitten bedeuten würde. Auf der anderen Seite aber auch gegen das etablierte Parteiensystem, das anscheinend nichts verändern würde. Also die PSOE und die PP, also die Sozialdemokraten und die Konservativen gleicherlei, wurden dort sehr stark kritisiert. Und es gab massenhafte Besetzung, wie hier das Hotel Madrid, wo sich drin so eine Ansammlung von oder Migrantinnen aufhielten, obdachlose Familien und aber auch Punks, wie es in so einem Fall auch wichtig ist. Und eben hat diese Lady, die hier aus ihrem Haus geschmissen worden ist, weil besondere Regulierung damals in Spanien hatte zur Folge, dass Leute, die ihre Schulden nicht zurückbezahlen konnten, eben auf die Straße gesetzt wurden, wenn sie ihren Kredit nicht zurückbezahlen konnten. Und man sieht, auf der rechten Seite gab es aber auch Organisierung dagegen. In dem Hotel Madrid habe ich noch eine weitere Person kennengelernt aus Ecuador. Er wurde damals vom spanischen Staat eingeladen und ist praktisch durch komplett Spanien gereist, um dort seine Arbeitskraft für den Immobilienboom zu verkaufen. Und man sieht es also leicht, glaube ich, noch an der Seite, dass es eben hier seine Aufenthaltszeiten einmal 11 Monate, einmal 3 Monate, wieder 3 Monate und wieder 3 Monate. Also er ist praktisch immer wieder an einem neuen Ort und verkauft seine Arbeitskraft an eine neue Firma, die eben die Motivation mitbekommen zu haben, okay, was ist da eigentlich passiert, wie konnte es erst mit so einer Finanzkrise so eine Sprengkraft entfalten, dass Leute massiv auf die Straße gesetzt worden sind, die Frage nach der politischen Legitimität eben der RepräsentantInnen gestellt worden ist und mit meiner Beschäftigung eben mit unterschiedlichen volkswirtschaftlichen Theorien sind hier praktisch die Motivation. Dazu ein kleiner Ausflug in die Theorien der optimalen Währungsräume. Also es gibt die beiden Pole von fixen und flexiblen Wechselkursen und international hat man aktuell ein Gemisch, aber hauptsächlich ein Großteil der politischen Blöcke hat flexible Wechselkurse. Der Euroraum ist wiederum dann aber ein fixer Wechselkurs nach innen. Das bedeutet, dass wenn jetzt Deutschland besonders, oder wie es auch der Fall ist, dass Deutschland besonders produktiv ist oder interessante Güter hat, dann würde normalerweise in einem flexiblen Wechselkursregime in den Euroraum würde die Währung aufwerten und die Produkte würden teurer werden, was wiederum dann für die anderen Länder einen Vorteil darstellt, weil diese dann zumindest ihre Produkte günstiger verkaufen können. Also das ist der Nachteil eben eines solchen Währungsraums. Und hier haben auch drei Mainstream-Ökonomen Bedingungen aufgestellt, wann so ein Währungsraum sinnvoll ist. Das ist einmal, das glaube ich auch am bekanntesten ist, die Faktormobilität. Das heißt, dass sich Arbeit und Kapital, also in dem neoklassisch geprägten Modell, frei bewegen können. Und man kann sagen, dass im Euroraum sich durch ein weiterer Ökonom Kinnen spricht von einer gemeinsamen Fiskalpolitik, also einer gemeinsamen Staatsausgaben, die eben diese Schwankungen zwischen unterschiedlichen Leistungen, unterschiedlichen Wirtschaftszyklen auffangen sollte und der Diversifikation der Wirtschaft. Und zuletzt wird von McKinnon auch nochmal auf die Geldpolitik hingewiesen. Also Fiskalpolitik ist das, was Staaten machen. Und wenn wir eine Analyse machen oder eine kurze Zusammenfassung eigentlich auch nur, was von diesen auch nur aus der Mainstream-Theorie gegebenen Kriterien eines gemeinsamen Währungsraums fehlt, dann ist das eine Reihe von Bedingungen, die tatsächlich eben, wie ich zeigen werde und wie ich gezeigt habe, zu diesen Ungleichheiten in der Eurozone beitragen. Man bräuchte einen größeren gemeinsamen Haushalt und die Abschaffung der 60%-Grenze. Das bedeutet also, aktuell sind Staaten nach dem Maastrichter Vertrag dazu verpflichtet, diese 60% Staatsverschuldung zum BIP nicht zu überschreiten. Das findet eigentlich schon die ganze Zeit statt, muss man sagen. Und mit den Sanktionen kann man eben das nicht in dem Sinne bekämpfen, aber ich werde auch noch dazu kommen und hinterfragen, ob diese 60%-Hürde eben sinnvoll ist oder nicht. Dem Euro-Raum fehlen weiterhin auch so etwas wie Euro-Bonds, also sichere Sicherheiten für Banken und eine günstige Refinanzierungsmöglichkeit für Staaten. Die zentralbankpolitischen Kompetenzen sind tatsächlich, die hat sich die Europäische Zentralbank eigentlich nur genommen in der Krise. Also sie hat massiv Liquidität an Banken herausgegeben über ihre Fazilitäten, als auch Staatsanleihen dann aufgekauft. Das, was eigentlich, also es wurden auch Klagen dagegen eingereicht, die Zentralbank vorher nicht erlaubt, was ihr vorher eben nicht erlaubt gewesen ist. Es wird in den Maastrichter Verträgen ist nichts von Handelsungleichgewichten drin. Das bedeutet, in Deutschland kann man, drückt man Löhne, um diesen Exportüberschuss zu finanzieren. Und es gibt praktisch sowas wie so ein Race to the Bottom. Frankreich versucht immer wieder, die Agenda 2010 aus Deutschland irgendwie nachzumachen, aber weil es so massiv Proteste dort gibt, ist es sehr viel schwieriger. Aber das ist praktisch das Modell, was Deutschland machen kann und wodurch es nicht beschränkt wird von den europäischen Gesetzen und Vorgaben. Es gibt nicht so etwas wie einen Länder- und Regionen-Finanzausgleich, obwohl man schon sagen muss, die Strukturfonds in Europa tragen dazu bei. Es gibt nicht so etwas wie eine gemeinsame Festlegung von Mindestlöhnen auf europäischer Ebene. Die Bankenunion ist, und die Kapitalmarktunion sind jetzt so die neuen Projekte auf europäischer Ebene, die, an denen gearbeitet wird. Und die Bankenunion kann als durchaus positiv betrachtet werden, weil es nicht so wie in der Eurokrise dazu kommen soll, dass Banken vom Staat gerettet werden, von Staat aka SteuerzahlerInnen, sondern dass tatsächlich Banken selbst dafür vorsorgen sollen, dass sie, wenn sie in eine Schieflage geraten, das auch bezahlen können. Und die Kapitalmarktunion soll eigentlich nur für grenzübergreifend mehr Investment zuspielen. Häufiger auch schon hervorgebrachte Kritik an eben diesem Punkt ist, dass hier wieder mit bestimmten Papieren gehandelt werden, die in den USA eben zu dieser Wirtschafts- und Finanzkrise 2008 beigetragen haben. Also aus der Not heraus, irgendwo Wachstum her zu generieren, lehnt man sich tatsächlich eher in Richtung Kapitalmarkt, als zu sagen, okay, die öffentliche Hand sollte eigentlich jetzt investieren. Das ist die Schieflage, die wir aktuell in der Europäischen Union haben. Nichtsdestotrotz, also das können wir auch nachher nochmal diskutieren, gibt es auch Vorteile, die eine gemeinsame Währung natürlich hat. Und das sind die Auswirkungen nochmal, die ihr sicherlich vielleicht auch noch im Kopf habt. Also massiv schlägt die Krise halt gerade in den Ländern rein, die den Euro haben, mit Arbeitslosigkeit bis zu 25% in 2012 durchschnittlich, in Griechenland und Spanien, aber auch hohe Arbeitslosigkeit in Portugal und Irland. In weiteren Ländern, also hier vor allem im Osteuropa, das ist die ganz rechte Spalte, hat man es teilweise mit sehr hohen Armutsgefährdungsprozentzahlen zu. Da ist die teilweise die Arbeitslosigkeit nicht so hoch, aber die Armutsgefährdung ist immer noch massiv, also mit fast 40% in Bulgarien. Hier auch massiv in Griechenland tatsächlich mit 35%. Oder Rumänien mit 35,7%. Also nichts, was man außer Acht lassen sollte. Die Ungleichheiten sind mit der Integration in die Europäische Union nicht weggewischt. Und jetzt kommen wir auch so langsam zu dem Ökologie-Thema. Auch nicht nur die Krisenlast ist ungleich verteilt, sondern auch die ökologische Last, die die Leute zu tragen haben. Also nach einer Studie der WHO sterben die meisten Menschen in Europa an Luftverschmutzung und das halt in Osteuropa. Hier sind ein paar Werte, der Richtwert liegt bei 50 Milligramm pro Kubikmeter an höchstens 5. Also als Fazit von diesem kurzen Ausflug in die Ungleichheiten, die sowohl eine gemeinsame Währung als auch die Europäische Union in ihrer jetzigen Konstruktion noch vollbringt, zusammengefasst. Warum? Ich konzentriere mich natürlich irgendwie auf Europa, weil ich das irgendwo als natürlichen Ausgangspunkt sehe, viel mehr als allein irgendwie auf ein Land zu schauen. Und ich glaube, wenn man über das, was in Europa noch möglich ist oder was über Europa möglich sein sollte, sollte man auf jeden Fall auch immer nachdenken, wenn es um die globale Frage geht. Aber auch die Folie hatte ich dann noch. Genau. Wenn wir von Postwachstum reden, dann ihr habt euch ja letztes Semester wahrscheinlich auch mit unterschiedlichen Perspektiven dazu beschäftigt. Dann würde ich nichtsdestotrotz noch immer wieder, wie alle besserwisser Ökonomen das machen, aber darauf hinzuweisen, sich doch anzugucken, was halt wächst und was halt nicht wächst, wer von dem aktuellen System halt irgendwie profitiert und sich aber auch sehr genau anzuschauen, wer gerade nicht profitiert und sich dessen bewusst zu sein, weil wir eben vielleicht nicht diejenigen sind, die von diesen starken Lohneinbußen, also gerade in Deutschland und gerade gebildete Mittelschicht eben nicht davon betroffen ist. Wir haben hier nochmal abgebildet die Lohnstückkosten. Das bedeutet, dass durch die Euroraumkonstruktion eben die Länder dazu gezwungen waren, als auch politökonomisch könnte man auch ebenfalls argumentieren, ihre Löhne zu senken und dadurch die Wettbewerbsfähigkeit wieder aufzubessern, also praktisch Produkte günstiger zu machen, indem man halt Löhne drückt. Und das ist, also sind jetzt auch nicht alle Länder drauf, die eben diese Spirale mitgemacht haben. Ja? Man kann auch sagen, okay, jetzt ist das ja wieder auf dem Vorkrisenniveau, aber das heißt, also es hat sich noch nicht mal bis dahin stabilisiert. Und was halt in Statistiken immer einfach nur einen Hauch davon an Erfahrung oder an Eindruck geben kann, habt ihr vielleicht auch mal durch unterschiedliche Freunde aus Spanien oder aus Griechenland mitbekommen, dass es halt eben nicht so einfach ist, von 1.000 Euro in Madrid zu leben, wo man 600 Euro in Miete bezahlt und dafür 54 Stunden arbeitet. Also richtig, das führt, kann, glaube ich, in einer gewissen Form von Politikverdrossenheit eher noch befördern, als diese umzukehren. Also aus der Wut, denke ich, kann auch schnell Resignation werden, selbst auch bei einer jungen Generation von Leuten. Und auf der anderen Seite sehen wir die Nettoinvestitionen. Das sind Investitionen, die der Staat in Infrastruktur, in unterschiedliche Bereiche der Grundversorgung tätigt. Und hier abgebildet die europäischen, das ist hier bei 80 Billionen, peakt das sind 80 Milliarden. So viel ist es auch nicht, aber wir sehen, dass paradoxerweise gerade in der Krisenzeit 2010, 2011 hier diese Investitionen massiv runtergehen. Das heißt, in einer Zeit, wo es eigentlich der Staat dafür verantwortlich sein sollte, mehr Geld in die Hand zu nehmen und auch wie dieses schöne Gebäude vielleicht den Flur mal zu renovieren, aber also auch ohne Mist bestimmte Schulen, Krankenhäuser, all das benötigt weiterhin Investitionen und gerade auch in Bezug auf Energieeffizienz ist das nichts, was man außer Acht lassen sollte. Und die Argumentation ist, dass eben die aktuelle, sowohl die Konstruktion des Euro-Raums, auch aus der Europäischen Union, eben es sehr schwierig machen, die öffentlichen Investitionen, also die Staatsausgaben hier weiter hochzufahren, weil man sich relativ stark ideologisch an diesen 60% des Bruttoinlandsprodukts Staatsverschuldung festhält. Genau. Und nochmal, um das deutlich zu machen und die Einrahmung zu finden, also es gibt eben nicht nur diese Theorien der Wechsel, der Währungsräume, sondern man kann es auch versuchen, etwas historischer zu verstehen, also in welcher Situation befindet man sich. Diese Argumentation macht zum Beispiel Anne Pettifor auf. Sie ist Ökonomin in UK und berät gerade, ist unter anderem auch verantwortlich für ein Global Jubilee Project, also wo es um Schuldenerlass geht von Entwicklungsländern, und aktuell berät sie unter anderem die Labour-Partei für den Green New Deal, weil sie sagt, okay, money is the oxygen on which climate change runs, und darauf hindeutet, wie stark doch internationale Finanzflüsse eben zu der Form von Ausrichtung des Wirtschaftssystems beitragen. Und sie macht ebenfalls eine Art Parallele auf, dass sie vergleicht praktisch die Situation in den 20ern und der New Deal in den 1930er Jahren, also 1933, von Roosevelt eingeführt, rund um den Versailler Vertrag, also nach dem Ersten Weltkrieg, wird die Weltwirtschaftsordnung praktisch neu verhandelt, und man befindet sich damals in einem Konkurrenzkampf zwischen Großbritannien und den USA, und die USA sehen halt die Möglichkeit, weil die Großbritannien bei den USA verschuldet ist, dass sie, wenn sie Großbritannien eben nicht diese Schulden erlassen, diesen Vormachtstellung gewinnen können. Und insgesamt kämpfen hier verschiedene politische Blöcke um Vormachtstellung, und es kommt zu einer Wiedereinführung des Goldstandards, also ein sehr restriktives Währungssystem, wo die Exporte und die Finanzflüsse, die dem nachfolgen, immer wieder von den unterschiedlichen Staaten halt jeweils mit Gold abgesichert werden, was man mit Schiffen immer wieder hin und her schifft. Also es ist ein sehr rigides Währungssystem. Und wenn man das zur heutigen Situation vergleicht, könnte man argumentieren, dass man mit dem Euro so etwas wie einen Goldstandard nach innen hat, also ein sehr rigides Währungssystem, was auch mit darauf baut, dass der Staat nicht zu viel ausgibt, um nicht zu viel Konsum anzustoßen, wohingegen man auf der Seite der freien Kapitalmärkte eben dabei ist, diese zu liberalisieren. Und das war eben auch der Fall in den 1920er Jahren. Damals wurde die Zentralbankunabhängigkeit gestärkt. Und hier interessanterweise gibt es ein paar weniger Analogien in der heutigen Situation im Vergleich zu den 20er Jahren. Und wir haben dann damals in den 1929er Jahren den großen Börsencrash und die große Depression, die zu einem massiven Einbruch der Wirtschaftsleistung geführt hat. Massenarbeitslosigkeit, ihr kennt das bestimmt noch aus dem Geschichtsunterricht oder sonstiges. Damals tatsächlich auch der Dust Bowl, der mittlere Westen in den USA war derartig zugerichtet von der Übernutzung, dass man hier mit dem New Deal, den Roosevelt eben einführte, die Wiederaufforstung von diesen Gebieten anzielte, als auch die Einführung von Nationalparks etc., aber auch so etwas wie Finanzmarktregulierung und massive Investitionen, als auch, was häufig nicht betrachtet wird, eine neue Wettbewerbsordnung. Also er hat massiv in die Preissetzung eingegriffen von Unternehmen, um zu verhindern, dass sie sich halt gegenseitig wegkonkurrieren, weil das damals ein Problem war. Und wenn wir uns das heute auf die heutige Situation schauen, dann können wir sehen, dass so Vorstöße in Richtung Finanzmarktregulierung stattfinden. Allerdings massiv weniger, als das damals zu Zeiten des New Deals der Fall war. Also das, was damals kurz nach der Finanz- und Wirtschaftskrise diskutiert worden ist, dass man jetzt so eine Zeit hätte wie mit dem New Deal, dass es wieder zu einer starken Regulierung des Finanzsektors kommt, dass die ganze Finanzialisierung zurückgedreht wird. Das ist nicht der Fall aktuell. Und die Zentralbank hat eine neue Rolle praktisch in diesem ganzen Gefüge eingenommen. Also sie ist jetzt diejenige, worauf der Fokus und interessanterweise der politische Fokus auch in Bezug auf Klimapolitik liegt, weil sie eben, paradoxerweise kann man sagen, aber nicht von Wahlen abhängt, sondern über die europäischen Institutionen dort ihre, in Anführungsstrichen, Unabhängigkeit hat. Ein letzter Punkt vielleicht tatsächlich noch, die Wettbewerbspolitik wird aktuell auch wieder in Frage gestellt, aber etwas in eine andere Richtung. Also wenn der Neoliberalismus das Schlagwort der 90er und 2000er war, dann ist es zunehmend wieder eine Form von Neoprotektionismus. Also mit der Meseberg Declaration von Macron und Merkel hat man so eine Strategie, die auf nationale Champions setzt. Das heißt, man möchte mit den großen Mächten, vor allen Dingen China, mithalten und löst sich so ein bisschen von dem sehr stark auf Wettbewerb getrimmten Regeln der Europäischen Union. Und das ist tatsächlich auch jetzt als Hintergrundfolie für ökologische Politiken eine spannende Fragestellung, welches Ziel verfolgt aktuell die Europäische Kommission, wenn sie auf Klimatechnologien, wenn sie auf einen European Green New Deal setzt. Dazu ist das Zitat von Ursula von der Leyen in ihrer Antrittsrede zur Präsidentin der Europäischen Kommission, glaube ich, ganz aufschlussreich. Sie sagt, at the heart of it is our commitment to becoming the world's first climate neutral continent. It is also a long-term economic imperative. Those who act first and fastest will be the ones who grasp the opportunities from the ecological transition. Also das ist, glaube ich, auch schon so ein bisschen, was hier anfänglich in der Einleitung deutlich geworden ist. Okay, man merkt, die Mainstream-Politik oder die Parteienpolitik springt irgendwie auf diese Green-Growth-Geschichte. Green Deal, Green Growth, darüber kann man auch nochmal diskutieren. Und versucht sich hier anscheinend, also wie ich das versucht habe zu zeigen, einen Wettbewerbsvorteil vor den anderen Mächten. Also man befindet sich nicht mehr in der Zeit, wo man davon ausgeht, dass die Koalition mit den USA so stabil sind, sondern man macht sich zunehmend unabhängiger. Man ist durch die amerikanische Strategie, die mit Fracking und so weiter zu einem sehr starken, den ersten Schritt praktisch in ihre eigene Energieunabhängigkeit gemacht hat, ist man den Anführungsstrichen hinterher und versucht jetzt hinterherzuziehen in der Form von größerer Unabhängigkeit. Aber wir sehen, das Framing hört sich eher an wie eines von Josef Ackermann als von der progressiven Seite. Andere Green New Deals oder ein anderer Green New Deal wird hier vorgeschlagen von Alexandria Ocasio-Cortez in den USA. Und ich habe hier einfach nur ihren angehefteten Tweet mal ausgeschnitten, um eigentlich nur deutlich machen, von welcher anderen Denkweise kommt dieser alternative Green New Deal, der in den USA propagiert wird und den eben auch die DiEM25 propagiert. Natürlich das amerikanische Thema Medicaid for all, a living wage und labor rights, renewable energy, not hurting immigrants, holding Wall Street accountable. Und konkret sehen diese zwei Pläne so aus. Wir haben auf der einen Seite die viel kritisierte oder enttäuschende Klimaneutralität bis 2050. Also das basiert jetzt wiederum auf der Rede, die Ursula von der Leyen, zu ihrer Antrittsrede, die sie gehalten hat. Und sie hat darin praktisch die Kernpunkte schon mal formuliert und einen Plan in 100 Tagen versprochen. Das ist, glaube ich, irgendwann im Februar. Aktuell ist schon eine Seite online gegangen, die hat aber leider zum Green New Deal von der Europäischen Kommission, die hat aber leider kaum Informationen. Die Facts, die man bisher hat, ist, dass geplant ist, 1 Billion Euro in den ökologischen Umbau in den nächsten 10 Jahren zu investieren. Das sind jährlich 0,63% des europäischen Bruttoinlandsprodukts über die Europäische Investitionsbank. Und es gab noch so ein paar Schlagworte. Interessanterweise setzt sie sich auch für einen Energiewendefonds ein, also die Arbeiterinnen und Arbeiter aus den dreckigen Energienbereichen sollen hier ein Auffangnetz bekommen, also eine gewisse soziale Komponente möchte man denen anscheinend geben. Eine Verteuerung des Flugverkehrs, CO2-Grenzsteuer. CO2-Grenzsteuer deutet schon wieder mehr ein bisschen die Richtung von, okay, man findet sich ein bisschen mehr in, man nutzt es in Richtung leichtes Protektionismus und eben traut sich hier diese mittlerweile einzufordern. Hier ist der Green New Deal, wie ihn jetzt unsere Initiative vorstellt, also Klimaneutralität bis 2035, 5% des Bruttoinlandsprodukts der Europäischen Union, was bedeutet, dass es 800 Milliarden Euro jährlich in den sozial-ökologischen Umbau investiert werden soll und tatsächlich auch über die Europäische Investitionsbank. Interessanterweise war diese Initiative, der Green New Deal for Europe von Diem, hatte diese Idee der Finanzierung der Europäischen Investitionsbank, also die Kampagne schon vorher gelauncht, bevor wir wussten, dass das tatsächlich jetzt auch die Europäische Kommission macht. Also die Idee schwirrt auch rum, aber so konkret ist es eine spannende Beobachtung. Und das Besondere vielleicht, aber da werde ich gleich nochmal zu kommen, an diesem Green New Deal for Europe ist, dass er komplett einer anderen Logik, nämlich eben eher einer von Alexandria Ocasio-Cortez folgend folgen soll, dass von den Bedürfnissen der Menschen halt ausgedacht wird, dass eingestanden wird, dass Leute einen Lohn zum Arbeiten, einen gerechten Lohn für ihre Arbeit erzielen sollen können und dass es das mit bestimmten und mit gemeinschaftlich ausgewählten Projekten, Form von partizipativer Demokratie sowohl in der Kommune als auch auf dem Arbeitsplatz eingeübt werden kann, die aktuell unter der Austeritätsfuchtel weiterhin nicht oder aktuell wenig möglich sind, dass man eben dieses massive Investitionsprogramm dafür nutzt, bestimmte Strukturen zu schaffen, die der Solidarität, die eben immer sonst unter dem Spardiktat weg definiert worden sind. Und das bringt mich zur Modern Monetary Theory. Wer von euch hat das schon mal von gehört? Ui, okay. okay, dann versuche ich es nicht. Ja. Wie viel Zeit, wie schlimm ist es, wenn ich so ein bisschen überziehe? Okay. Also vielleicht ist es ganz spannend, immer zu hören von Leuten, die jetzt nicht aus der Volkswirtschaftslehre kommen, weil die sagen immer so, das ist doch, also Monetary Theory, oder wurde mir zumindest mal gesagt, es ist doch so, wie es funktioniert. aber wenn man VWL studiert hat, dann wird einem diese Geschichte erzählt, die auf jeden die allerdings komplett prägend gewesen ist und weiterhin prägend ist für nicht nur für nicht nur für PolitikerInnen, sondern auch für das öffentliche, die öffentlichen Wahrnehmung. Also diese Geschichte ist deswegen vielleicht nochmal ganz spannend. Also in der Volkswirtschaftslehre wird einem erzählt, wozu sind eigentlich Banken da? Naja, der Haushalt will halt Geld sparen, der hat Geld rumliegen und Unternehmen wollen Geld investieren. Deswegen nimmt die Bank das Geld von den Sparern und investiert das in Unternehmen. Und die sogenannte Loanable Funds Theory. Und weiterhin sagt diese Theorie auch aus, dass Staaten, also diese Government-Abzeichen da, dass Staaten und Unternehmen um Geldmittel konkurrieren. Also die sogenannte Crowding-Out-Theorie, nach der es eben, weil es eben nur eine bestimmte Menge an Geld gibt, die Haushalte zur Verfügung stellen, kann ich auch nur so und so viel Geld entweder den Unternehmen geben oder dem Staat geben. Und die letzte Story daraus ist, die Zentralbank bestimmt die Menge des Geldes. Also sie kann darüber entscheiden, wie viel Geld gedruckt wird, in Anführungsstrichen, beziehungsweise irgendwie druckt das dann der Staat. So, das ist die Geschichte. Und Modern Monetary Theory sagt, Geld ist, sind unterschiedliche Sachen. Wir haben einmal das Giralgeld, was von Banken geschöpft wird, aus dem Nichts. Und wir haben das Zentralbankgeld, worüber halt diese Geldmenge gesteuert werden soll. Und ich möchte das hier einmal aufzeigen. Die Ausgangssituation ist eine, in der ein Unternehmen zu einer Bank geht und sagt, ich möchte etwas produzieren, ich möchte... ich möchte eine Fabrik bauen und geht zur Bank und die Bank schaut sich an, okay, ist es ein erfolgsversprechendes Unternehmen, was das Unternehmen dort vorschlägt und schreibt einfach auf seine Bilanz, auf der einen Seite Einlagen und auf der anderen Seite den Kredit des Unternehmens auf und das kann es einfach machen. Also das ist das, was Banken machen, sie verlängern eigentlich nur ihre Bilanz. Und haben praktisch das Versprechen von dem Unternehmen, dass es das Geld wieder zurückbezahlen kann. Für das Unternehmen ist der Kredit, auf der rechten Seite sind Verbindlichkeiten und auf der linken Seite sind Forderungen. Das sollte ich mir auf jeden Fall notieren, das beim nächsten Mal nochmal draufzuschreiben. Es heißt, das Unternehmen schuldet der Bank eben seinen Kredit und es hat auf der linken Seite hat es Einlagen und kann daraus halt das Geld nutzen, um das praktisch den Bauern der Fabrik zum Beispiel zu bezahlen. Und für die Bank ist allerdings der Kredit eine Forderung. Das heißt, für die Bank ist es etwas in dem Sinne etwas Positives, wenn sie einen Kredit von einem Unternehmen hat, weil sie mit diesem Kredit eine Sicherheit hat, dass sie Geld bekommt. Und mit diesem Kredit, da werde ich gleich auch nochmal zu kommen, kann sie praktisch zur Zentralbank gehen und sich immer neue Reserven von der Zentralbank holen, wenn sie es denn braucht. Und um das nochmal zu verdeutlichen, was der sehr, 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 sehr idealisierte Kreislauf hier ist, mit diesem Kredit kann das Unternehmen jetzt, wenn wir davon ausgehen, dass es zum Beispiel Dienstleistungen produziert, kann es zum Haushalt gehen und dem einen Lohn auszahlen und der Haushalt wiederum kauft das Produkt, was es hier selbst hergestellt hat und kann und kauft praktisch mit seinem Lohn das Produkt und das Unternehmen hat damit sein Produkt verkauft und Geld wieder zurückbekommen. Und damit kann das Unternehmen wieder seinen Kredit abbezahlen. Also die vielleicht noch irgendwie als Kommentar, wie funktioniert es dann, wenn man so ein Investitionsprogramm hat? Es gab ja schon mal von der Europäischen Union den Juncker-Plan. Das sollte so eine kleine Finanzspritze sein, um die Europäische Union aus der letzten Wirtschaftskrise zu heben. Und da wurde ähnlich viel investiert wie jetzt in dem Plan von Ursula von der Leyen, tatsächlich aber über 5 Jahre und jetzt nicht über 10. Also das, was da schon passiert ist, kann man sich angucken. Und es funktioniert eigentlich so, dass du dann als Unternehmen schreibst du einen Antrag auf die Finanzierung aus diesem Paket und bekommst dann eigentlich zu günstigen Konditionen, also jetzt nicht zu 5% oder zu 7-10%, wenn du ein risikohaftes Investition hast, sondern halt irgendwie zu 0%, zu 2%. Und die Idee bei einem Green New Deal wäre eben, dass man bestimmte Wirtschaftsformen, bestimmte Produkte vielleicht eben nicht, also weil es sonst zu teuer wäre, zu risikohaft, dass man diese nicht einsetzen würde, weil man eben dafür bezahlen müsste. Und die Idee praktisch bei einem so einem Green New Deal, und da müsste halt sagen, okay, was steht, wird dann da genau drinstehen, ist aber, dass eben diese Projekte, die gerade aus einem ökonomischen Druck heraus noch nicht finanziert werden können, dass die eben finanziert werden können. Genau. Ich stelle nur noch ganz kurz den Green New Deal for Europe von Democracy in Europe Movement vor. Und das sind eigentlich 3 Säulen. Ich stelle hier erstmal die erste vor, das ist einmal das Green Public Works, dann die Environmental Union und dann sowas wie eine Kommission, die über die Implementierung dieses vorgeschlagenen Green New Deals wacht. Vielleicht nochmal zu dem Status, also das ist tatsächlich einfach nur eine Kampagne von, ich glaube so ungefähr 10 Initiativen, die alle so ein bisschen was mit dem Thema Geld, aber auch Nachhaltigkeit zu tun haben. Und es ist eigentlich nur eine Kampagne, bisher ist da noch nichts von konkret, sondern es gibt halt 2 Policy Papers, die das relativ konkret machen, wie man das finanzieren könnte. Und das Interessante wäre halt zu schauen, also sich das anzuschauen, Ideen daraus zu picken und herauszufordern, was gerade von der Europäischen Kommission vorgeschlagen wird, um einen Blick dafür zu haben, warum das gerade von der Europäischen Kommission das groß gelobte Green New Deal dort extrem weit hinter dem zurückbleibt, was man mit dem Geld machen könnte. Ich glaube, ja. Genau, in Anlehnung an Roosevelts Green New Deal sollen Green Public Works eingerichtet werden. Das heißt, auf kommunaler, regionaler und nationaler Ebene sollen praktisch Behörden entstehen, die überlegen, wie man dieses Geld, also wir schlagen eben eine sehr viel höhere Summe vor, 800 Milliarden Euro pro Jahr, wie dieses Geld ausgegeben werden soll. Also man kann sich vorstellen, ihr habt eine Idee, wie man zum Beispiel einen Ort in der Nachbarschaft umgestalten könnte und dafür sorgen könnte, dass eben dort nicht gebaut wird, sondern dort einen öffentlichen Raum entstehen lassen. Dann müsstet ihr euch das gemeinschaftlich überlegen und könntet einen Antrag dort stellen, um eben dieses Projekt ermöglichen zu können. Aber man kann sich auch irgendein kleine Biotech-Unternehmen vorstellen, das eigentlich schon immer mal ausprobieren wollte, XY zu machen und hier einen Antrag schreibt, um das zu bekommen. Es soll ein einfaches Antragsverfahren geben und auch eine europaweite Plattform, um sich darüber auszutauschen und eben die Behörden, die mit den kommunalen Trägern und so weiter zusammenarbeiten, können dann eben so Leitlinien zu transparenter und nachhaltiger Praxis unterzeichnen. Und einige der Themenschwerpunkte sind eine 4-Tage-Woche, der Übergang zu einer 4-Tage-Woche, Gebäudesanierung, klassisch Infrastruktur und die Unterstützung des Industrie- und Gesundheitssektors. Und ich möchte mir einfach an 2 Beispielen deutlich machen, was das bedeuten könnte. Wir, also DiEM, tritt für die tatsächlich für höhere Löhne an. Das können wir auch diskutieren, aber weil wir halt mit Blick auf Europa und was ich eben versucht habe aufzuzeigen, eben nicht den Fall haben, dass die Leute für ihr, also gut leben können von ihren Löhnen und das hat eben verschlimmert worden ist durch die Euro-Krise. Ähnlich wie der Plan von Ursula von der Leyen möchte man in den Regionen, die besonders betroffen wären von einem schnellen ökologischen Umbau, einen Auffangfonds initiieren, die, wie genannt, schon partizipatorische Entscheidungsfindung. Also man könnte halt praktisch in diese Anträge reinschreiben, es müssen so und so viele Beteiligungsmechanismen müssen irgendwie stattgefunden haben. Es soll so etwas wie eine kommunale Jobschaffung geben und ich habe das auch mal an einem Beispiel aufgezeigt bekommen, in Österreich zum Beispiel haben sie dieses so eine Art Arbeitsplatzgarantie mal ausprobiert und die haben sich in der Kommune, ich glaube in unterschiedlichen Kommunen zusammengesetzt und die Leute sollten dann überlegen, okay, an was fehlt es denn eigentlich in der Stadt? Und das lief dann darauf hinaus, dass Leuten dann kollektiv Dinge eingefallen sind, die sonst eigentlich unter den Tisch gefallen wären. Also heißt, eine Person im Rolli braucht an den Teilen Zeit, braucht er sie Unterstützung. Bestimmte Tätigkeiten, die Leute sonst einfach alleine hätten, bewältigen müssen, kommen dann zutage, indem es halt anscheinend doch noch mehr Tätigkeiten auch gerade im Care-Bereich gibt, die hier dazu führen, dass man alle Leute irgendwo auch an der Gesellschaft auch mit Arbeit beteiligt. Und ein weiteres Beispiel ist die Einrichtung eines Sorgeeinkommens, wiederum auch daran gekoppelt, dass hier Geld reinfließen soll. Und ein zweiter Pillar wäre die Idee, dass man massiven öffentlichen Rückkauf von Häusern mit dem Projekt finanzieren könnte. Wir sehen hier unterschiedliche Zahlen auf der linken Seite, wie hoch der Leerstand ist. Und tatsächlich sind in Bulgarien, Portugal, Kroatien und Griechenland gibt es massive Häuserleerstände oder eigentlich auch massive Obdachlosigkeit. Sodass man mit einem Finanzschub hier dafür sorgen könnte, dass die Schwächeren oder die Schwachen hier deutlich gestützt werden könnten. Da aktuell 75 nach den Studien, die sich der Community hier angeschaut hat, kann man im Bereich der Häuser 75% der Häuser sind nicht energieeffizient in ganz Europa. Das heißt auch wiederum hier ist eine Stelle, an der man noch mit Investitionen deutlich an Nachhaltigkeit zugewinnen könnte. Und tatsächlich auch solche Ideen wie ein Co-Housing, also dass man schafft, in öffentlichen Gebäuden Gebäuden, die in den Staat gehören, man flexiblere Möglichkeiten des Zusammenlebens dort ausprobiert und eben nicht die Vereinzelung und Parzellierung von Menschen. Und zuletzt wird die in der Umweltunion vorgeschlagen. Wir können sagen, das Green Public Works ist praktisch, okay, wie verwenden wir das Geld? Und die Umweltunion versucht, sich eben von diesem Wettbewerbsgefüge, was die Europäische Union extrem stark prägt, abzugrenzen und dort andere Wettbewerbsregeln zu initiieren, weil in dem aktuellen Gefüge halt ja auch größere und dreckigere gewinnen und dafür muss eigentlich der Rahmen dafür geschaffen werden. Und sie erklären, das finde ich ganz interessant, das Europäische Parlament hat eben das auch schon ausgerufen, den Umwelt- und den Klima- und Umweltnotstand. Das heißt, dass alle in bestehenden und sich in Arbeit befindlichen europäischen Gesetze auf Nachhaltigkeit überprüft werden müssen. Also das wäre ein spannendes Tool, um hier größere Veränderungen anzustoßen, als auch noch weitere Regulierungsgeschichten, die sich eher auf Finanzmarktregulierung beziehen. Und das Ganze soll halt eben, die Umsetzung soll durch eine Kommission für Umweltgerechtigkeit überprüft werden. Das sind bestimmte Ideen. Es ist eigentlich dafür, dass dass die Chance der Umsetzung nicht so gewaltig hoch ist, sehr ambitioniert aus meiner Sicht. Aber ich komme hiermit auch zum Fazit, halte das nichtsdestotrotz, möchte eigentlich nochmal die wichtigen Punkte, die ich versucht habe hier aufzumachen, deutlich machen und würde echt gerne damit mit euch diskutieren, ob nicht auch in Kontinentaleuropa der Green New Deal eine gewisse progressive und linkere Bottom-up-Perspektive gebrauchen könnte, wie das halt in UK und in den USA der Fall ist. Genau, deswegen nochmal die letzten Punkte. Die weiterhin wackelige Eurozone und marktliberal ausgerichtete EU werden in der nächsten Krise wieder zur sozialen Verwerfung beitragen. Also eben diese Geschichte, dass es sehr viel an auch unsichtbaren Leid produziert, wenn man mit diesen Konstruktionen weiter arbeiten muss. Die Modern Monetary Theory bricht einen wichtigen Diskursstrang auf, der aufzeigt, dass Geld künstlich knapp gehalten werden kann. Das ist, glaube ich, das, was, auch wenn das jetzt, glaube ich, zu kurz gekommen ist, aber wo man auf jeden Fall mit reinschauen sollte, diese Möglichkeit auf der einen Seite, dass Banken Geld schöpfen, auf der anderen Seite, dass eben auch Staaten das tun können und dass, wenn das halt künstlich niedrig gehalten, also gegrenzt wird, dass es eben eine politische und eine politökonomische Entscheidung ist, hier die Möglichkeiten des Staates, Investitionen zu tätigen, aufgehalten werden. Für den sozialökologischen Umbau braucht es diese finanziellen Ressourcen. Ist wahrscheinlich auch schon in anderen, weiß ich nicht genau, Vorträgen deutlich geworden. Demokratische Wege der Steuerung inklusive der Budgethoheit bleiben durch den Euroraum weiter begrenzt. Also das ist, was ich versucht hier aufzuzeigen, man in der Form von dem jetzigen Finanzmarktkapitalismus ist diese Bestimmung, wer, welche Staaten, wie viel an demokratisch bestimmter Budget herausgeben können, sehr stark umkämpft und wird in Zukunft wahrscheinlich auch keine größeren Freiheiten erlauben. Das heißt, man hat aktuell, wie wir das halt eben vorschlagen, über die Europäische Zentralbank und die Europäische Investitionsbank Möglichkeiten, einen ökologischen Wandel zu finanzieren, auch wenn es das Problem aufwirft, dass es eben auch von rechter Seite als undemokratisch kritisiert wird. Aktuell ist es, leider die bittere Pille, beziehungsweise würde ich auch wiederum gerne diskutieren. Und zuletzt macht es aus meiner Sicht eben gerade Sinn, sich auch, wie gesagt, im Kontinentaleuropa diesen Green New Deal und progressive Varianten anzuschauen, weil es eben gerade von der Kommission schon gepusht wird und es schade wäre, wenn es ein billiges Investitionsprojekt in schon vorhandene Strukturen wäre und nicht diese Chance genutzt wird, dass eigentlich das Grundgerüst, die Grundgedanken gar nicht so verkehrt sind. Es ist viel zu wenig, es wird auf die falsche Art und Weise investiert und hat keinerlei Bezug zu dem, wie Menschen eigentlich sich organisieren könnten, um eine gemeinschaftlichere, progressivere Wirtschaftsform anzustreben.